Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
You lately that I love you. Have I told you there's no one else above you?
Rod Stewart.
Van Morrison.
Rod Stewart.
Van Morrison, you fill my heart with gladness, take away all my sadness.
Rod Stewart,
sag ich doch.
Ich sehe ihn doch vor mir,
ja,
unplugged, ja, am Heulen.
Ja, sogar. Ja, ja. Und geschrieben hat's Van Morrison, der es aber auch sehr zauberhaft gesungen hat. Die einen lieben es von Rod Stewart, die anderen lieben es von Van Morrison. Und die Dritten sagen Iron Shea, die beste.
Die Ex von Gavin DuPorter. Aber das ist schon wieder Kollateralwissen, mit dem wir uns heute nicht belasten wollen.
Nein.
Herzlich willkommen zur vierten Jubiläumsausgabe von Zärtliche Cousinen. Die Lust, diese verdammte Lust.
Die Sehnsucht.
Reden.
Die Sehnsucht. Das ist die verdammte Sehnsucht nach Reden.
Du hattest mich schon wieder verführt.
Ja, ja. Mit der Lust.
Ja. Und das soll heute auch unser Thema sein. Nicht Lust, sondern die Liebe. Die ja nicht unbedingt die Voraussetzung für Lust ist, aber heute beschäftigen wir uns mit der Liebe, mit der Liebe zwischen Mann und Frau.
Ja, ich habe auch schon so ein zärtliches Gefühl um die Brustwarzen herum.
Ich habe ein zärtliches Gefühl für jeden Mann, für jede Frau. Hermann von Veen.
Ja.
Ja, wunderschönes Thema. Durch die Zuschriften unserer treuen Hörerschaft wissen wir natürlich, dass auch solche Themen von uns verlangt werden. Wir können ja nicht immer nur linke Spur Vollgas. Wir müssen auch mal mit der Postkutsche über die A40.
Das ist richtig. Ihr schreibt uns ja weiterhin an mail@zärtliche-cousinen.de. Da sammeln wir alle eure Vorschläge, eure besten Fragen und werden da eine eigene Jubiläumsfolge zu machen. Ja, natürlich. Und wir haben es ja auch in der letzten Folge so schön schon angeteasert. Du hattest dieses wunderbare Erlebnis in Palma de Mallorca, wo eine bezaubernde...
Ja, das kann man wohl sagen. Das war Champions League.
Komm.
Till, ich möchte erst warm werden. Diese Geschichte, die hat so viel Glanz, die hat so viel Feenstaub und ist gleichzeitig so versaut, dass ich da ein bisschen für ausholen möchte.
Das klingt ja zauberhaft. Feenstaub und versaut.
Ja,
das ist so eine tödliche Kombination, oder?
Ja, damit...
Das ist ja das, was wir Männer wollen. Ne? Wir wollen die Bitch, die Heilige.
Die Heilige und Hure, ja.
Ja, ja. Und die Mutter. Es muss alles auf einmal sein, ne?
Ja. Und die wollen wir jeden Tag, weil die Frauen ist ja so, sie wollen überwiegend natürlich den Versorger, den starken Mann, die Schulter zum Anlehnen. Und da gibt's diese bestimmten Tage im Monat, da wollen sie den einarmigen Steher Ramirez aus der afghanischen Erotikfilmszene, der ihn mal so richtig, aber auch so richtig, bis die Augen brechen, Worte ohne Zusammenhang gestammelt werden, Zehen durchgedrückt, Kacheln an der Decke gezählt,
den brauchen sie dann.
Aber eins nach dem anderen.
Sonst kriegen sie Kopfschmerzen.
Ja, und wer möchte schon Kopfschmerzen bei Frauen? Ich nie.
Nein.
Auf keinen Fall. Ich darf dir vielleicht mal kurz erzählen, dass ich in Hamburg war.
Ja.
Bevor du dazugestoßen bist. Wir haben ja 2 Tage in Hamburg gespielt.
Ja.
Mit den zärtlichen Cousinen
ein
live.
Ein Triumphzug im Tivoli.
Im Schmitz Tivoli. Die Überschrift war Luden im Tivoli.
Ja, die Bildunterschrift in der Hamburger Morgenpost, ne?
Luden im Tivoli. Und dann ging der Satz weiter. Wir haben aber nur die Überschrift gesehen. Luden im Tivoli. Wir waren schon total begeistert.
Ja.
Und dann kam aber Luden im Tivoli zum Comedy-Abend. Die zärtlichen Cousinen. Und es wurde sehr nett besprochen. Es war ja auch sehr emotional nach hinten raus. 2 Abende waren wir da. Du bist an die Stelle deiner früheren Triumphe zurückgekehrt. Dein Lieblingsladen, glaube ich, was Live-Auftritte mit Till und Obel anging.
Es gibt ja immer so ein paar Läden, wo du weißt ja selber, wo man besonders gerne spielt. Ne? Und dieses Schmitz-Tivoli, das ist einfach so ein altes Theater. Du hast da oben die Empore. Du hast so ein bisschen Säule, fast so ein New Orleans-Feeling einfach. Ne?
Ja,
da könnte auch Interview mit einem Vampir drin gedreht worden sein. Ne? Kann man sich, das ist so ein Laden, da steht man und da rieselt einem die Gänsehaut besonders durchs Gebein.
Ja, hat sich was verändert für dich? Du warst jetzt
wie viele Jahre nicht da?
Über 10 Jahre?
Ja, über 15 Jahre. Nee, es hat sich komischerweise gar nichts geändert. Also, ich habe so zwei, drei Auftritte gebraucht. Dann saßen die Reflexe wieder und dann nimmt man die Witterung auf, zieht die Nasenflügel beben und dann weiß man schon wieder, ah, so ist es hier.
Da haben wir uns auch richtig drauf gefreut auf den Auftritt. Ich war ja Donnerstag schon angereist und zwar hatte ich eine Einladung zum Pinken Pudel.
Aha.
Der Pinke Pudel ist ein Preis, den der Verein Pinkstings.
Das klang eher wie so ein altes Erotiklokal auf der Reeperbahn.
Er ist eigentlich sogar das Gegenteil davon und trotzdem war es saulustig. Und zwar, Pinkstings ist ein Verein für Gendergleichstellung und Frauenrechte.
Sehr gut.
Ich saß vor Monaten im Savoy in Köln und dann sprach mich eine reizende Dame, eine echte Dame an, eine Lady würde ich sogar sagen, mit einer ausgeprägten Oberlippe und wachen Augen, mit wirklich einer tollen energetischen Ausstrahlung und stellte sich vor als Dr. Stevie Meryl Smeedle und die war Vorsitzende des Vereins Pinkstings e.V.
Der klingt ja jetzt schon mal erstmal wie ein Traum, oder?
Ja, und zwar war die im Savoy mit Colleen Fernandes, die ja jetzt eben genderneutrale Kinderbücher rausbringt. Naja, und die sprach mich an. Und die, also das klingt ja alles gar nicht nach Atze natürlich.
Ne? Nee,
nach meiner Atze-Welt. Und die sprach mich an und sagte, Atze, wir brauchen dich. Komm doch mal vorbei bei uns in Hamburg, schau dir mal an, bei uns in der Geschäftsstelle, was wir so treiben. Wir zeigen dir, was wir alles unternehmen, um so den Sexismus in der Werbung zu bekämpfen.
Und da laden die dich ein.
Ja.
Pass auf, du Scheiben.
Ja, jetzt kommt, jetzt bin ich da hin, so drei Wochen später, weil ich sowieso in Hamburg zu tun hatte. Und die sind in Eppendorf, Eppendorfer Landstraße. Und dann bin ich da rein und ich kam mir so ein bisschen vor wie Khashoggi beim Betreten der saudischen Botschaft in Istanbul. Ich habe auch erstmal geguckt, ob da irgendwo eine Knochensäge rumliegt. Und dann war das aber ganz bezaubernd. Die Mitarbeiter.
Lass mich raten, du hattest dich mit einem pinkfarbenen T-Shirt oder sowas oder Hemd getarnt.
Da noch nicht.
Da noch nicht.
Du weißt ja, dass meine Lieblingsfarbe rosa ist.
Ja, ich weiß das natürlich.
Insofern, ich habe ja sogar zu Hause eine rosa Küche. Und naja, dann bin ich da rein. Da waren die alle sehr nett, die haben genauso viel weibliche wie männliche Mitarbeiter und sind eben so ein Verein für Frauenrechte, der nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, sondern ganz charmant und
wohltuend, ne?
Ja, eher so die positiven Seiten betont. Nichtsdestotrotz lag auf dem Tisch schon ein Prospekt, den ich aufgeschlagen habe. Als erstes sehe ich ein Bild von mir.
Als abschreckendes Beispiel.
Als abschreckendes Beispiel, ja, weil
auf eine Dartscheibe geklebt wahrscheinlich.
Ja, so ungefähr. Und dann, aber mit einer Bratwurst in der Hand, du kannst dir schon denken, worauf es hinausläuft. Ne?
Ja, sicher, die Traumatherapie.
Ja, genau, den Brutzel in der Hand und dann hier die Nummer damals mit Gina Lisa und so weiter. Naja, dann haben uns sehr, sehr nett unterhalten und dann haben die eben mir erzählt, es gibt den Pinken Pudel. Der Pinke Pudel ist ein Preis, der an die Werbewirtschaft vergeben wird für eben nicht sexistische, gute, also auch inhaltlich und handwerklich gute Werbespots. So, und das war eben diese Veranstaltung.
Darf ich das nochmal interpretieren? Also es ist ein Preis für Werbung, wo man vielleicht sogar mal eine Brust sieht,
ja,
männlich oder weiblich,
ja,
aber stilvoll, gehaltvoll,
ja,
schön.
Ja, wo keiner herabgewürdigt wird. Also ja, es darf Sex drin sein,
ja,
soll sogar Sex drin sein, von Pinkstings aus, aber eben nicht herabwürdigen. Es wird keiner herabgewürdigt. Da siehst du schon, wie locker die mit dem Thema umgehen und
ja,
wie gut
super
sie mit dem. Und die Werbeindustrie schätzt diesen Preis mittlerweile und schätzt auch Pinkstings sehr, weil gerade in der Zeiten von MeToo-Debatte lassen sich die großen Agenturen, BBDO, Scholz & Friends, Jung von Matt und wie sie alle heißen, lassen sich beraten von denen. Also wirklich ganz großartige Arbeit. So, und jetzt gibt's eben einmal im Jahr diesen Preis, der verliehen wird, der Pinke Pudel. Und zwar wird der verliehen in einem Lokal, das heißt Haus 73 und das ist neben der Roten Flora am Schulterblatt Schanzenviertel.
Die Rote Flora ist auch nicht eine altehrwürdige Prostituierte oder
sondern keine Frau, die die Tage hat.
Nein, bitte, Entschuldigung. Das muss man doch erklären, die Rote Flora ist ein Gebäude.
Ja, genau. Und ist irgendwann mal besetzt worden. Man weiß schon gar nicht mehr vor wie langer Zeit. Aber das ist eben so der Stadtteil, der autonome Stadtteil. Mhm. Schanzenviertel in Hamburg, wo die G20-Proteste auch am lautesten waren, wo wirklich Bürgerkrieg war, wo sich die Polizei dann teilweise auch nicht reingetraut hat und so. Und was, so jetzt direkt neben dieser Roten Flora ist das Haus 73. Und da war die Veranstaltung. Und ich habe schon gedacht, scheiße, ey, wenn die dann einer erkennt, ey, die verstehen wirklich keinen Spaß, die Jungs und Mädels da alle in dem Bereich. So, dann habe ich mich schön im Hotel zurechtgemacht, hatte mir tatsächlich auch so ein rosa Oberteil angezogen.
Perfide.
Schönes blaues Sacko drüber. Auf der Fahrt dahin.
Du hast einen auf braven Jungen gemacht, ne?
Ich bin ja ein braver Junge. Ja. Ich bin dann vors Haus gefahren und dann bin ich raus und es war sogar gerade eine Demo da. Und dann ging aber alles zu schnell. Ich bin raus, jetzt haben die mich gesehen, da die Autonomen hätten mir natürlich gerne den Hals umgedreht. Dann war ich aber schon verschwunden und war in dem Lokal und dann war alles gut, dann wurde alles schön. Und dann haben wir einen zauberhaften Abend gehabt. Ich würde mal sagen 80% Frauenanteil. Wie gesagt, alle großen Werbeagenturen waren vertreten. Und dann war ein toller Kerl auf der Bühne, ein Top-Werber, ein Top-Star unter den deutschen Werbern. Der hieß Karl Wolfgang, den Nachnamen sage ich jetzt mal hier nicht. Ja, und der sah gut aus und hatte eine tolle Ausstrahlung, kam natürlich bei den Damen gut an und er stellte verschiedene Werbespots vor. Langer Schwede, kurzer Finn, irgendwann Dr. Stevie, die das Programm führte, und der, du glaubst gar nicht, wie gebildet und schlau diese Frau ist. Aus dem Handgelenk, aus der Hüfte heraus hat die da eine Moderation hingezaubert, hat da 3 Stunden den Abend moderiert. Nur nach hinten raus hatte sie, glaube ich, schon einen Gin Tonic gehabt. Und hat dann auf der Bühne mich nochmal begrüßt. Wir freuen uns ganz besonders, dass er zu uns gekommen ist, dass er so auch keine Vorbehalte hat. Einen großartigen Applaus für Atze Schröder als Klatsch, auch die 80% der Frauenklatsch. Und sie sagt, immer wenn Atze jetzt in Hamburg ist, dann wollte sie sagen, tauschen wir uns hier aus. Und dann hat sie aber aufgrund des Gin Tonics gesagt, immer wenn Atze in Hamburg ist, befruchten wir uns gegenseitig. Ein Riesengelächter, aber auch alles ganz locker.
Aber ist das nicht wunderbar? Sie sind ja nicht die Versprecher im richtigen Augenblick, oder?
Ja, was ich damit sagen wollte, ist Pinkstings e.V., wer sich für dieses Thema interessiert,
unbedingt
bitte mal auf die Seite klicken, großartige Arbeit. Aber dann fing natürlich dieses Wochenende schon mal so toll an. Ne? Großartig, herrlich.
Ja, es ist also einfach zauberhaft, ne? Weil die haben ja auch so recht. Ne? Es ist, ich meine, wenn schon Körper gezeigt werden oder wenn es um Sex ist, dann soll es doch bitte schön gut sein, oder?
Ja, stilvoll. Natürlich. Sexismus, nein, aber Sex, ja.
Das ist das Konzept, ne?
Ja.
Ah, herrlich. Und das in diesen Zeiten, wo, ich weiß nicht, ob du diesen Artikel gelesen hast, wo drin steht, dass die Jugend es ja auch heute gar nicht mehr macht.
Ja, die machen es ja nicht mehr. So eine neue amerikanische Studie, die zeigt, dass, dass bis Mitte 20 die Hälfte der amerikanischen jungen Leute gar keinen Sex hat und auch gar keinen Sex will.
Das gibt's gar nicht, oder?
Ja, ein ganzes Land wird trockengelegt.
Ja. Das war doch für uns das Allerwichtigste überhaupt.
Ja, hallo.
Kaum konntest du...
Früher ist gut. Ich darf mal Harald Schmidt kurz zitieren. Bis 50 denkt ein Mann oft an Sex, ab 50 nur noch.
Ja, das ist wahrscheinlich, das ist die bittere Wahrheit, ne?
Ja.
Aber das heißt gar nicht so bitter, ne? Also ich fahre da sehr gut mit.
Wie hast du es gestern Abend noch gesagt? 9,5?
9,5 Rochen war das, der Tierfilm, ja, von Heinz Sielmann, genau.
Bezug nehmt eben auf den Erotikfilm 9,5 Wochen. Ja. Und weißt du, warum es 9,5 Wochen heißt?
Nein.
Weil diese Verliebtheitsphase, der chemische Ablauf im Gehirn ist halt ungefähr 12 Wochen.
Ach.
Na, das hat die Natur so eingerichtet, weil früher gesellte man das Männchen sich ja nur zum Weibchen zu befruchten.
Ja, zu paar,
und damit
ja.
man sicher sein konnte, dass die Eizelle auch befruchtet war, sollte diese Verliebtheit eben so um die 3 Monate anhalten. Und deshalb eben der Film 9,5 Wochen, weil da zeigt sie eben auch die symbiotische Vereinigung. Und die war eben 9,5 Wochen. Wir kommen, schweifen natürlich gerne hier vom Thema ab.
Ja, aber ist ja auch ein tolles Thema. Liebe, ne? Wie verfällt man dem Wahnsinn, ne? Das ist.
Du hattest ja beim letzten Mal mir zugesagt, beziehungsweise hatte ich dich so ein bisschen genötigt zu erzählen, wie du deine geliebte Frau Claudia kennengelernt hast.
Ich weiß gar nicht. Ja, wie habe ich. Wo fange ich da an? Erstmal. Sagen, dass ich jetzt seit 20 Jahren mit meiner geliebten Frau zusammen bin. Und es ist, ich weiß, es klingt immer so wie soll man sagen, es klingt immer so klischee-mäßig, wenn Männer ausholen und sagen, wie sehr sie ihre Frau lieben und das ist die einzige. Aber bei mir ist das so. Ich liebe meine Frau über alles. Ich kann diesen Text, you take away all my sadness. Du weißt, ich bin ein Typ, der entweder oben oder unten ist. Und meine Frau, die beruhigt mich einfach. Ne? Die füllt, wenn ich meine dunklen Tage habe, dann füllt meine Frau einfach mein Herz mit Glück auf, mit Liebe und beruhigt mich einfach. Und ich habe sie kennengelernt. Ich war ein halbes Jahr von meiner...
Ich darf vielleicht noch mal kurz anfügen, aber ist jetzt nicht nur der Pflegecharakter, ne? Das klingt so ein bisschen nach als hättest du ein Zivi.
Nein, überhaupt gar nicht. Nein, sie bringt die Freude und Lebenslust in mein Leben.
Also du pflegst sie aber ganz genauso, das beruft ja auf gegenseitig.
Ja, absolut, wir lieben uns sehr.
Jetzt erzähl doch mal, wie es überhaupt zu dieser großen Liebe kam.
Meine erste Ehe war gescheitert. Und ich befand mich, weil ich selber ein Scheidungskind war.
Wie lang war die?
Oh, die dauerte 11 Jahre und zusammen waren wir.
Früh angefangen.
Ja, ich habe mit 21 geheiratet und relativ schnell Kinder gekriegt und das war auch alles okay. Und wie das so ist, man macht Fehler, wenn man jung ist. Ich war mit Till und Obel sehr, sehr viel unterwegs, wenig zu Hause und es entstanden so Parallelwelten. Nun denn, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass diese Ehe nicht am Ende nicht mal funktioniert hat. Und darüber war ich tief traurig. 2 Kinder und wenn Kinder im Spiel sind und eine Trennung, noch trauriger natürlich. Ne?
Und dann bist du ausgezogen aus eurem...
Ich bin ausgezogen und saß
aus eurer Wohnung.
Aus unserem Haus.
Und ach, ihr hattet ein Haus gebaut, gekauft?
Nee, wir hatten ein Haus gemietet und es war einmal so klassisch. Und dann saß ich auf einmal in meiner 60 Quadratmeter Dachwohnung und hab mich selber auseinandergenommen, ne? Was für ein Arschloch ich bin und dass ich den Kindern das antue. Und also ich habe nicht nur meine Fehler gesucht, sondern ich habe mich auch recht wirklich selber demoliert. Ne? Ich war ein Wrack. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ich war ein Wrack.
Also du hattest kurzfristig so eine 60 Quadratmeter Wohnung irgendwo angemietet, die irgendwie möbliert.
Ja, ich hatte die ein bisschen eingerichtet und ich war ja viel auf Tour. Und damit ich konnte die Vorstellung nicht ertragen, von Tournee nach Hause zu kommen und in so einem Riesenhaus alleine zu sein. Die Stille hat mich wahnsinnig gemacht. Ne? Ich bin verrückt geworden einfach. Und irgendwann war es dann wirklich so weit, aber du weißt ja, ich übertreibe immer in allen, mit meiner Freude, mit meiner Liebe, aber auch mit meiner Wut und mit meiner Trauer. Und irgendwann habe ich wirklich auf dem Boden gelegen und habe bitterliche Tränen geweint und habe gesagt, lieber Gott, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende.
Du hast dir das selber alles übel genommen.
Ja, ich habe mir das selber übel genommen, mir taten die Kinder leid, mein Sohn, der rief mich dann an, der war 6 Jahre alt, sagte immer so, Papa, ich vermisse dich so, ich kann manchmal nachts nicht einschlafen und dann war ich natürlich am Boden zerstört, was habe ich den Kindern angetan und mir und naja. Und in diese Phase, die dauerte wirklich ein halbes Jahr.
Und hast du denn gedacht, jetzt kommt bald die neue Frau um die Ecke oder?
Oh, ich habe natürlich gedacht, oh, ich habe hier ein Notizbuch von meiner Tournee. Da stehen sehr viele Nummern drin von attraktiven Frauen, die man zugesteckt bekommen hat. Rappel ich mir mal meinen Frust vom Leib, sozusagen. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, ne?
Also du hast losgelegt, aber es hat dich nicht.
Und schon am ersten Abend, wo ich bei einer bezaubernden Dame war und ein bisschen geknutscht wurde, habe ich gesagt, ey, ich kann nicht mehr, ich fahre jetzt nach Hause, tut mir leid, ich möchte dir nicht wehtun, ich bin nicht gut, ich fahre jetzt nach Hause.
Also, weil dein Selbstwertgefühl auch komplett im
Arsch war. Und ich wollte nicht mit Liebe spielen, ne? Ich wollte einfach nicht mit Liebe spielen und hatte keinen Lust, einen auf Lust zu machen, so triebgescheuerter so im Automatikmodus, hatte ich auch keinen Bock drauf. Also wieder nach Hause gefahren. Und dann hatte wirklich mein lieber Freund Michael Langer hatte ein Wahnsinnsmitleid mit mir. Ich hatte auch 15 Kilo verloren.
Das war, um mal die positive Seite auch.
Ja, genau. Ich war ja vorher ein richtiger Kabachel. Ne? So, und dann hatte ich 15 Kilo verloren und schlotterte also in meinen Hosen und viel zu großen Hemden da vor mich hin.
Boah, Ey, du hättest sie alle durchrappeln können. Verdammt, ey.
Ja, ja.
Schade, dass wir uns noch nicht kannten.
Ja, ich hätte dich gebraucht als Stimmungsaufheller. Sehr gut. Du hättest mir die Flötentöne beigebracht. Ja. Ja,
aber egal.
So, Michael sieht mich und sagt, pass auf, meine Eltern haben ein wunderbares Haus in Saint-Tropez. Du kommst jetzt eine Woche, wir peppeln dich auf. Nein, erstmal ein wunderbarer Move ja auch. Ne?
Ja. Und dann hast du dich ins Auto gesetzt und bist nach Saint-Tropez?
Nee, gar nicht. Am Abend vorher sollte mich eigentlich ein Freund abholen, mit nach Köln nehmen, weil ich von Köln nach Nizza fliegen wollte. Und der rief mich dann am Samstagabend, am Sonntag sollte ich fliegen und sagte, ich kann nicht. Ja, und ich sage, ja toll. Ey, bist du doof, ne? Jetzt sitze ich hier in Hamburg. Ich habe, Zugticket gebucht. Da musste ich ja, und dann dachte ich, saß ich Samstagabend, es war August, es war der 15. August, es war brüllend heiß, 34 oder 35 Grad, und ich saß in meiner Dachgeschosswohnung, war schon wieder stinksauer, und dachte mir, was mache ich denn jetzt, ne? Dann fiel mir ein, es ist Reggae-Festival in der Stadt.
In Hamm.
Ja. Oh, Reggae ist ja eine schöne Musik,
ja.
So beruhigend, so nicht aggressiv. Schöne Frauen lieben Reggae, so ist das.
Ne? Da ist bestimmt mehr los als beim Speed Metal Festival.
Ja, genau. Die Damen sind gut drauf, ne? Smoking a few joints.
Du auch mal einen Joint so zwischendurch?
Früher sehr. Das hat dann auch für die nächsten, das reicht auch bis an mein Lebensende, was ich so von 16 bis 18 durchgepafft habe, würde ich mal sagen.
Die Synapsen sind verharzt genug.
Ja, genau. Und dann gehe ich auf dieses Reggae-Festival ins Freibad, damals Rote Erde Freibad. So. Und den ersten, den ich treffe, der sagt, hör mal, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Wo ist denn deine Frau? Und ich so, mit der bin ich nicht mehr zusammen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Also das musst du mir erzählen. Ey, ich dachte, ich werde bescheuert.
Also jeder hat dich drauf angesprochen.
Ja, und dann, nachdem ich den dann versucht habe, in 10 Minuten zu gesagt, pass auf, it's over now, habe ich gesagt, ich hau ab. Das hat ja keinen Zweck.
Ja.
Ich hau sofort wieder ab, wenn ich hier jedem jetzt meine Scheißgeschichte erzählen muss. Dreh direkt um, geh auf den Ausgang zu.
Ach, du bist gar nicht bis zur Bühne.
Nein. Ich bin gar nicht bis zur Bühne, weil der Erste, der mich abgefangen hat, da ging es ja schon wieder nur um Scheidung und nein, ihr wart doch immer so toll und wie... Und genau,
Im Hintergrund läuft die Mucke.
Ja, no woman, no cry lief, glaube ich.
Keine Frau, kein Schrei.
Ja. Ja, so.
Buffalo Soldier, stolen from Africa.
They like Rasta.
Sind wir schon fast beim Thema, ne? Stolen from Africa.
Ja, natürlich, ja. Ach, du bist ein Genie. So, geh direkt wieder auf den Ausgang zu, bin stinksauer. Und wie ich auf den Ausgang zugehe, sehe ich aus dem Augenwinkel eine Frau. Eine Frau, so schön. Wie eine Erscheinung. Eine Frau so schön, dass ich der Italiener, kennst du dieses vom Blitzschlag getroffen?
Ja. Ach so, so, ja?
Ja.
Also vom Blitz getroffen?
Ich habe vom Blitz getroffen. Ich habe die Frau aus dem Augenwinkel gesehen und da gingen drei Sachen gleichzeitig. Erstens dachte ich mir, ich kenne diese Frau.
Ja.
Der zweite Gedanke war, diese Frau muss meine Frau werden.
Ach, das hast du sofort gedacht?
Ja.
Ein trauriger Mensch, der da rumschlägt.
Ich schwöre bei Gott, ich sah diese Frau. Ich schwöre bei meinen Kindern, ich sah sie aus dem Augenwinkel und ich bin verrückt geworden. Ich war vom Blitzschlag getroffen. Ich hatte nur noch einen Gedanken. Diese Frau muss meine Frau werden. Eine so wunderschöne Frau hatte ich noch nie gesehen. Ich schwöre es. Du merkst schon, wie ich gerade völlig emotionalisiert bin. Ich gehe auf sie zu, ich drehe sofort um.
Auch keine Scheu?
Nichts. Ich gehe sofort auf sie zu und sage, sag mal, du heißt doch Claudia, ne?
Ja, du hattest sie schon mal irgendwo in Hamm getroffen oder gesehen.
Sie war bei uns auf der Schule. Sie war auf der Schule, nur war sie 4 Jahre jünger. Und wenn du 16 oder 18 bist, gibst du dich nicht mit der 14-Jährigen ab. So, und dann war sie die Freundin von einer sehr guten Freundin des Bruders meines Bruders. So.
Das muss man sich zu Hause jetzt mal kurz grafisch aufmalen, aber okay.
Ja, das heißt...
Also erweiterte Bekanntenkreis.
Ich hatte sie vor Jahren das letzte Mal irgendwo in der Stadt gesehen. Ich sagte, du bist doch Claudia, sag mal, Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Was machst du denn hier?
Sie war mit einer Freundin da.
Sie war mit einer Freundin da. Und sie sollte an dem Abend eigentlich gar nicht da sein, aber ihre Freundin hatte sie angefleht, komm doch bitte mit. Ne? Ja, ja. Sie ist nur widerwillig mitgekommen. So, und sie sagte, ja, sie wusste jetzt nicht, wer ist er? Ne? Bin ich jetzt der eine oder der andere? Oder bin ich der Bruder? Mein Bruder sieht mir ziemlich ähnlich.
Ja.
Ne? Nur, sie hatte mich wesentlich dicker in Erinnerung. Also 15 Kilo mehr.
Ja.
Ne? Und nicht so ein sexy Motherfucker, wie ich jetzt. Von wegen. Also,
ja, aber
Klapper gestellt.
Mein Motherfucker.
Und irgendwann kam ein besoffener Fan vorbei und wollte Autogramm haben und da wusste sie natürlich,
der kam aber im richtigen Moment.
Ja, genau, es ist Till und nicht sein Bruder. So, von da ab hatte ich nur zwei Gedanken. Wie schaffe ich, dass diese beiden Grazien stehen bleiben und nicht weitergehen? Und wie mache ich gleichzeitig die Claudia so an, dass sie sich auf der Stelle in mich verliebt?
Ja, du musst es
dann habe ich den Barmann, die stand an so einem Margarita-Stand, da habe ich dem Barmann einen Fuffi zugeschoben und habe erstmal gesagt, Strömung nicht abreißen lassen. Immer nachliefern. So.
Damit der Glimmer so ein bisschen
Ja. Und dann, dann habe ich den Auftritt, den wichtigsten Auftritt meines Lebens gespielt.
Ja, Frauen lieben
Unterhaltung. Frauen lieben gute Unterhaltung, lieben gute Witze, Gelächter, tolle Geschichten.
Frauen hassen nicht so sehr wie Langeweile.
Da natürlich. Kann man sich,
glaube ich, drauf einigen.
Und vor allem die Klassefrauen, die richtigen Klassefrauen, die wollen einfach nur unterhalten werden. Eine gute Story von guten Typen. Ich habe sämtliche Till und Obel-Geschichten auswendig erzählt. Die Programme. Ich habe parodiert, dass ich die Balken wiegen.
Und die Weiber waren am Gackern.
Ja, und waren am Gackern und immer hier und komm hier noch nächste Runde und die Stimmung und Häuser und ich war in Form. Ich habe Gas gegeben ohne Ende. Und irgendwann um 12 Uhr, 2,5 Stunden später, saßen wir auf einmal auf einer Bank und ich sah eine rot lackierte, wunderbare Frauenhand auf meinem Schenkel ruhen.
Und keine Frau fasst einen Mann ohne Grund an. So viel kann ich dir als Therapeut schon mal sagen.
Dieses Bild von dieser Wunder, meine Frau hat ja so wunderbare, feingliedrige
und es dann ist gut jetzt.
Rot lackiert und die lagen auf meinem Oberschenkel und ich bin wahnsinnig geworden und da habe ich mir ich habe mir dann ein Küsschen geklaut und da habe ich gedacht, es könnte gut gehen.
Auf Mund oder Wange?
Mund habe ich mich da noch nicht getraut.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, ey, hast du noch Lust auf einen Kaffee? Die dümmste Frage habe ich auch wirklich gebracht. Hast du noch Lust auf einen Kaffee bei mir? Und zu meiner Verwunderung hatte sie das. So auf dem Weg zum Auto habe ich dann einen Kuss auf den Mund bekommen. Und sie meinte, weißt du was, ich habe gar keinen Bock nach Hause zu gehen. Ich kann auch bei dir pennen, aber eins musst du dir merken, es läuft nichts.
Oh Gott. Dieses
aber du durftest noch fahren? Ich war ja geschickt, ich hatte ja nicht getrunken. Ich hatte ja zugesehen, dass die Damen ordentlich, so. Deswegen, kaum waren wir zu Hause in meiner Dachgeschosswohnung, es war warm, sagte sie, hör mal, ich bin wahnsinnig müde. Ne? Ich weiß, es läuft nichts, dann leg dich doch einfach hin. So. Ich konnte natürlich so ein es läuft nichts nie akzeptieren, ne? Also habe ich nach wie vor an jedem Hebel gezogen.
Der Druck des biologischen Auftrags.
Und sie war köstlich amüsiert, ne? Und immer zwischendurch auch ein Küsschen, aber schön immer auf die Finger gehauen. Genau. Und ich bin durchgedreht. Da liegt diese Granate, da liegt diese wunderbare, da liegt diese Aphrodite, die Schaumgeborene neben dir und lässt dich mal so ein bisschen vom Schaum knabbern, aber haut dir immer im entscheidenden Augenblick auf die Nieren. Was für eine raffinierte. So, und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil ich wusste, ich muss am nächsten Tag in Urlaub fahren. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen.
Ja.
Und habe sie gefragt, sag mal, ich fahre ja morgen in Urlaub und ich habe da doch eine drängende Frage.
Im Laufe der Nacht?
Ja, natürlich, es war schon 4 Uhr morgens. Ne? Und ich sage zu ihr, sind wir jetzt zusammen? Das muss ich mir vorstellen. Ich war 33, ich war 32,5 und ich sag zu ihr, sind wir zusammen. Ey, die Reaktion war dieselbe, der Tontechniker. Jetzt könnt ihr die sehen, der Tontechniker bricht zusammen vor Lachen. Sie ist auch zusammengebrochen vor Lachen und sagte immer, ey, sowas habe ich ja schon, das habe ich ja schon seit 10 Jahren nicht mehr gehört.
Aber ich fand das süß.
Und sie fand es einfach nur, sie hatte, glaube ich, Mitleid. Sie fand es so süß und meinte dann so ganz lieb zu mir, naja, sagte, wir können es ja mal probieren.
Ach, ist das schön. Und du bist tatsächlich nach Saint-Tropez dann gefahren?
Am nächsten Tag.
Ey, wie war denn
sie hat mich zum Flughafen sogar gebracht.
Nach Köln?
Ja, ja. Und sie hat mich zum, weil sie in Düsseldorf wohnte, und sie hat mich dann dahin gebracht. Und was soll ich euch sagen? Gott sei Dank, es war 1998, Gott sei Dank hatten Michael Langers Eltern ein Telefon in diesem Haus in Frankreich.
Ja.
Und dann habe ich jeden Tag angerufen und habe gesagt, ich liebe dich so. Und sie hat es mir, glaube ich, irgendwann abgekauft und hat mich dann vom Flughafen abgeholt. Und seitdem sind wir zusammen.
Ach, ist das schön.
Und
ja.
Ich kann es dir nur sagen, du weißt es ja, ich brauch's dir nicht zu sagen, du weißt... Wir lieben uns wie am ersten Tag.
Also wem jetzt nicht warm ums Herz wird, der ist selber schuld.
Also wenn das nicht zärtlich ist, oder? Wenn das nicht die zärtliche Cousine sehen soll.
Es ist so.
Man könnte natürlich jetzt noch stundenlang zuhören, aber wir machen einen zweiten Teil irgendwann.
Mhm.
Wie ging es weiter?
Ja.
Ich möchte jetzt an einige große Verbindungen, Ehen, Enttäuschungen auch erinnern. Nach dieser schönen Geschichte wird es Zeit für die Realität. Ich habe mir eine kleine Notiz gemacht. Die Story möchte ich unbedingt mal erzählen. Und zwar Berti Vogts, unser ehemaliger Bundestrainer. Hans-Hubert Vogts, genannt Berti Vogts, der Terrier von Bökelberg.
Natürlich.
War nach verschiedenen Stationen, unter anderem war er auch deutscher Bundestrainer gewesen, jetzt bin ich das ja.
Und Weltmeister bist du ja auch.
Weltmeister bin ich auch. Und Berti ist aber Europameister. Und es gibt ganz viele Storys, die ich aus allen möglichen Ecken über Berti gehört habe. Aber die schönste ist von seiner Frau. Es gab folgende Affäre. Berti war gerade Nationaltrainer von Schottland.
Aha.
So. Und seine Frau war, glaube ich...
die Monika.
Die Monika Vogt.
Oh.
War, glaube ich, mitgezogen. Und es gab... und sie waren teilweise in Schottland, teilweise aber auch dann hier im Rheinland wieder, ne? Mönchengladbach, Köln.
Kirschenbruch.
Ja, genau.
Oder so, wie man das ausspricht.
Bruch wie es da gesprochen, ne? Kirschenbruch. Und auf jeden Fall, weil Berti so viel unterwegs war mit seinen Schotten, gab es einen Freund des Hauses. Ne? Man sagt ja immer, der Freund des Hauses kommt, wann er will. Der Hausfreund will, wenn er kommt. Ne? So, pass auf, jetzt gab's hier den Freund des Hauses, und zwar Jakob F. Jockey.
In Klammern Jockey.
Das ist ein richtiger Kölner Jockey, der Kölner Kölschjung und so. Und ich darf das so öffentlich erzählen.
Ein richtiger Rittmeister.
Ja, genau, der Rittmeister ihrer Majestät. Und ich darf das so öffentlich erzählen, weil die Story tatsächlich auch ganz öffentlich war.
Ja, natürlich.
Aber jetzt kommt's. Frau Vogt, also Monika Vogt, war so ein bisschen vernachlässigt von ihrem Hans Hubert, also Berti.
Mhm.
Und der Freund des Hauses kam immer öfter zum Zuge. Und die hatte eine Affäre, eine heimliche Affäre.
Mhm.
Naja, und der Typ hat ihr dann irgendwann gesagt, pass auf, Monika, entweder du zahlst jetzt Geld oder ich gehe zur Bild-Zeitung und erzähle alles. Oder zum Express.
Eieieiei.
Ja,
jetzt das denkst du ja.
Lehnen wir ab, sowas ist nicht Gentleman-like.
Jetzt denkst du ja.
Um welche Summe geht's denn? Um Himmels Willen, 100.000, 200.000, 5.000 Euro.
Fünf beschissene Mille, das gibt's doch gar nicht.
Jetzt hat die aber nicht bezahlt, hat gedacht, dann macht er sowieso nicht.
Das war selbst ihr zu wenig.
Ja, jetzt ist er aber prompt zum Express Bildzeitung gegangen, hat gesagt, guten Tag, ich bin der Jakob F. Ich habe mit der Monika Vogt gepimpert. Und hatte sogar Fotos. Es gab Fotos, wie Monika Vogt so in so einem schwarzen Negligé, so leicht transparent,
oh
ein
Gott.
Höschen drunter.
Oh Gott,
jetzt war sie ja auch keine 20 mehr, aber egal.
Ich schlafe heute Abend nur noch mit Lied ein.
Ich will ja auch nicht zu nahe. Auf jeden Fall, dieser Typ ist dann durch die Bildzeitung natürlich voll drauf.
Ja,
und Express und jeden Tag ein Bild. Und die Überschrift war,
Bild-Zeitung, Jakob F., in Klammern Jockey, Doppelpunkt, sorry Berti, ich hatte Sex mit deiner Frau. Und da habe ich mir mal vorgestellt, Berti Vogts liest diese Überschrift, sorry Berti, ich hatte Sex mit deiner Frau, und denkt sie, ja wieso, hatte ich doch auch. So, aber jetzt pass auf, jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Jetzt saß dieser Jockey, ne, Jakob F., der Girlsche-Jung, der Frau Vogt so wunderbar besorgt hat, sitzt in so einer Talkshow nachmittags irgendwo und wird zu dem Fall befragt. Und aber so ernsthaft befragt, so journalistisch befragt. Und dann hieß es irgendwann, ja, Herr F., jetzt erzählen Sie doch mal, wie war das denn alles so mit der Monika Vogt? Und er hat aber weiterhin nur Frau Vogt gesagt. Er hat gar nicht gesagt, Monika. Und dann habe ich mit Monika gekuschelt. Er hat immer Frau Vogt gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, wie ist das hier gekommen? Wie ist das hier gekommen? Erst haben wir gekuschelt, dann haben wir gestreichelt und dann ist das hier gekommen. Und dann fragt die Moderatorin nach, sie hatten also Sex mit Frau Vogt. Und er bleibt aber auch bei Frau Vogt und sagt, das ist richtig, ich hatte Sex mit Frau Vogt. Und so ist es bei euch eben nicht, ne?
Nee.
Aber
ich hatte Sex mit Frau Vogt.
Erst haben wir gestreichelt.
Nee, erst haben wir gekuschelt. Wie ist das gekommen? Erst haben wir gekuschelt, dann haben wir gestreichelt. Und dann ist es passiert.
Sie hatten also Sex mit Frau Vogt.
Das ist richtig, ich hatte Sex mit Frau Vogt.
Also diese Monika wurde schon gar nicht mehr erwähnt.
Nein.
Und herrlich. Und ja, so kann es auch laufen, ne?
Weißt du, an wen mich das erinnert? An unserem Wirt auf Mallorca, weißt du noch?
Ja, ja, der Hafenkneipe.
Wir nennen ihn mal Rolf.
Ja, ja, Hafenkneipe, direkt am Hafen. Wir waren damals immer mit dem Boot unterwegs, ja, und gingen da immer essen, weil es da deutsche Hausmannskost gab.
Ah, zauberhaft. Ja. Schön Schnitzel, Krüstchen, ja. Spiegeleier,
Bratkartoffeln.
Bratkartoffeln, ja. So, und der sprach ja auch immer, ne, der Rolf sprach ja auch mal so, ne, Herz am rechten Fleck.
Und super Typ.
Den haben wir kennengelernt, und sehr bestimmt.
Ja.
Das muss man vorausschicken,
ja,
sehr bestimmt.
Ne? Kritik hat das nicht so gehabt.
Nee, ne? Er hat nicht jeden bedient.
Ne? Aber er hat ja immer geliefert, ne. Und das erinnert, weißt du, woran mich das erinnert, wo wir gerade bei diesen Zärtlichkeiten sind, ne, bei dieser Liebe, bei dieser Lust, erinnert mich an die Geschichte, Da haben wir doch diese Nummer für das Programm geschrieben, der Dreier. Ne? Warum alle Leute einen Dreier machen wollen und was so mystisch ist an so einem Dreier.
Ja.
Ne? Und sagen umwoben. Und wie war die Geschichte? Bist du doch zu ihm hingegangen und hast gefragt, Rolf, hast du schon mal einen Dreier gemacht?
Du weißt ja, er hat alles schon mal gemacht.
Ja.
Alles. Und immer 12 Jahre, ne? Bist du Fußballprofi gewesen?
Ja, 12 Jahre.
Victoria Köln.
Willst du wissen? DJ, 12 Jahre. Kannst du alle fragen, ne? Alles aufgelegt. Sydney Jungblut.
Wassergirls.
Ne? Und jede Geschichte endet mit, was wollt ihr trinken?
Ja.
Ne? So, und dazu gibt's ja 1000 Geschichten. Und ich hab, Ich war ja einen Tag vor dir da und habe wirklich so ein Pärchen erlebt. Die hatten einen Salat bestellt und haben nach einer Stunde gefragt, entschuldigen Sie mal, wo bleibt denn dieser Salat? Da geht er dahin, nimmt ihn das Besteck weg und das Geschirr. So, abhauen, tschüss, habe ich keinen Bock auf so Arschlöcher. Ne, wer nicht warten kann, geht zum Burger King.
Genau die Sache.
Und ich guck so völlig entsetzt und er sagt, habe ich überhaupt keinen Bock auf so Arschlöcher. Der Spruch war, wer nicht warten kann, geht zum Burger King. Und dann aber... Was wollte er trinken?
Ja, so. Er war konsequent. Ey.
Ja, ja.
Und durfte ihn keiner nerven.
Ja, ja. Rolf war ein Star in der Gastronomie. Ey,
absolut.
Ne? Dazu kommen sicher im Laufe dieses Podcasts noch viel mehr Geschichten. Aber eben so kein bisschen kritikfähig. Und den Rolf, den legendären Rolf, habe ich gefragt, sag mal Rolf, hast du eigentlich schon mal ein Dreier gemacht? Die Frage war ja schon...
Und da war ich nicht dabei. Das war das Schlimmste überhaupt.
Ja, und die Frage war ja schon eine Frechheit. Ne? Hast du schon mal ein Dreier gemacht? Weil ja alles schon mal gemacht hat. Und dann sagt er aber ansatzlos, ja, 7er.
Ich hab einen 7er gemacht, den Köln.
So, ich gehe irgendwann wieder aufs Boot. Till kommt am nächsten Tag. Du kamst am nächsten Tag.
Ja, ja, natürlich.
Und du hattest es mir ja schon geschrieben.
Ich habe nur geschrieben, Till, Sensation, Rolf hat schon einen 7er gemacht.
Ich bin durchgedreht, weil ich nicht dabei war.
Ja, so, wie? Dann bist du am nächsten Tag da wieder hin.
Ja, ich bin angekommen. Und ich habe gesagt, ey Atze, das geht nicht. Ey, ich muss es aus seinem Munde hören. Das kann ich nicht glauben. 7, das gibt's doch gar nicht. Ich frage ihn heute nochmal. Und du hast ja schon gesagt, nein, nachher schmeißt er uns auch noch raus und ist verärgert. Ja, so, und dann kommen wir dahin und ich sag, Rolf, hör mal, ich hab's von Atze gehört. Ich kann es nicht glauben. Du hast
du hast einen Siebener gemacht, einen Siebener. Und was sagte er, legendär? Ich sag's dir, ja, Siebener, sechs Schüsse weggeknallt. Sechs Schüsse weggeknallt.
Das war ihm wichtig, ne? Nicht, dass du denkst, da war noch ein Mann dabei.
Nein, oder zwei Männer oder sowas.
So, und dann war es ihm wichtig,
dass sechs Schüsse weggeknallt.
Dann hat er sich, was er sonst nie macht, den Stuhl rangezogen.
Und hat sich so umgekehrt draufgesetzt, so die Arme auf der Lehne.
Und hat mit so einem Zeichen, so zwei Finger an den Kopf, zu dir gesagt.
Ja, weil ich gesagt habe, Rolf, wie machst du denn sowas? Und er tippt sich an die Stirn und sagt, Tim, er hat ja mal Tim gesagt.
Er konnte sich Till ja nicht merken. Ja.
Konnte er sich nicht merken. Tim. Pass auf, ich bin ein Kopfmensch.
Die größte Lüge in der ganzen Geschichte.
Ich habe mich erst mal schon vor Lachen zusammengebaut. Ich bin ein Kopfmensch. Ne? Pass auf, ich muss ja nicht abspritzen. Ne? Ich muss ja nicht abspritzen. Und außerdem, du fickst ja nicht 8 Stunden lang durch.
Wo unser einer denkt, nee, man muss ja auch irgendwann mal wieder zur Arbeit oder schlafen und so. Aber er meinte das ganz anders. Also nochmal, er sagte,
du fickst ja nicht 8 Stunden lang durch. Du machst ja auch mal eine Pause. Ja, da war ich ja schon versöhnt und dachte, ja klar, da, man schläft ein. Nein, du machst ja auch mal eine Pause. Du rauchst dir eine, du trinkst was. Aber dann ist das Pony wieder da.
Und dann hat er die Lippen so aufgeblasen wie so ein Pferd. Hört etwas. Und ich schwöre, ich saß ja daneben. Genauso war die Story.
Du machst ja mal eine Pause.
Und dann ist halt Pony wieder da. Und hinten dran kam noch.
Was trinken.
Ehrlich, ne?
Ey, verrückt, ne? Weißt du, wie glückselig wir an dem Abend zurückgegangen sind in unsere kleine Pension. Was haben wir gegeiert, oder?
Ja. Und jetzt, guck mal, jetzt haben wir die ganze Bandbreite abgedeckt.
Siebener.
Wir hatten die Liebesgeschichte mit deiner Claudia. Wir hatten Jockey
Pink, Pinkpop. Pinkstings.
Pinkstings e.V. Jetzt hatten wir noch Frau Vogt und den Siebener hatten wir auch noch.
Mehr Liebe, mehr Zärtlichkeit.
Ja, aber ich denk gerade dran, als wir letzte Mal zurückgegangen sind hier vom Studio, sind wir doch an einem Schuhladen vorbeigekommen.
Oh.
Ludwig Reiter, das ist eine Wiener Schuhmanufaktur. Ich hatte mir zu Zeiten, als ich mir das überhaupt nicht leisten konnte, mir Schuhe von Ludwig Reiter gekauft.
Aha.
Die kosteten damals 600 D-Mark im Laden.
Um Gottes Willen.
Und ich habe gedacht, ich muss diese Schuhe, hab mir die auch wirklich gekauft. Und der Verkäufer hat mir die, ich war mir nicht unsicher, ob ich die kaufen soll. Es war aber so ein ganz edler Herrenausstatter in Münster. Und der hat mir die mit den Worten verkauft, tja, das muss ja jeder selber wissen, ob er sich die Füße kaputt macht.
Ah.
Da hatte er mich, da habe ich diese Schuhe gekauft und die waren so ganz glatt und so von Hand genäht. Und
Zwiegenäht.
Großartige
Schuhe. Eine Handwerkskunst ist das ja auch, Schuhmacher.
Ja, und die waren super bequem dazu auch noch. So nach einer Woche laufe ich an so einer Baustelle vorbei und sehe, wie so ein Arbeiter so ein Gitterrost irgendwo runterhebt. Und ich habe mir gedacht, du musst dem Mann helfen. Helf dem auch. Wir ziehen das Gitter so zur Seite und schön über die Ludwig-Reiter-Schuhe. Komplett ruiniert. Das Obermaterial aufgerissen. Also konnte ich nur noch wegwerfen. So, und jetzt kommen wir letztens vor 2 oder 3 Wochen auf dem Rückweg hier vom Studio zum Hotel, kommen wir an Ludwig Reiter hier in Köln vorbei.
Ja.
Schuhmanufaktur Wien seit, was weiß ich, 942. Ja. Die haben die Jesus-Latschen wahrscheinlich schon gemacht. Und entdecken in diesem Laden im Schaufenster ein Sneaker, sagt man heute.
Sie nannten es Sneaker. Ich bin ja ein Sneaker-Fetischist.
Ja,
ne? So. Und also ich muss schon sagen, Sneaker fand ich schon sehr weit hergeholt.
Das sah so nach Deichmann 19,90 Euro aus.
Ich wollte es gerade sagen, es sah aus wie die Graceland
Edition von Deichmann. Ja,
genau.
In der Pussycat-Version.
Ja, Gott.
Naja, auf jeden Fall so ein Schuh, den man bei wirklich sonst auf 19,95 € geschätzt hätte.
Ja.
Über diesen Schuh war ein blauer Streifen.
Eine Dicke eines Heizungsrohrpinsels.
Ja, als hätte irgendein Anstreicher vergessen, seine Schuhe zu säubern.
So ultramarine blau.
Nachdem er die Decke blau eingejaucht hat. Ne?
Ja, von der Seite einfach so vorne drüber gezogen, sah richtig scheiße aus.
So, dann standen wir da und waren fasziniert von diesem Schuh und haben uns gedacht, ey, das gibt's doch alles gar nicht. Ludwig Reiter, dann in so einer Vitrine ausgestellt. Wir also, haben gesagt, so, wie teuer schätzt du den Schuh.
Ja.
Einer von uns war, glaube ich, bei 300 Euro.
Ja, ich war höher rangegangen, habe 450 gesagt.
Ja. Und dann sind wir rein und haben nach diesem Schuh gefragt. Und diese Schuhe kosteten sage und schreibe 3 Mille.
3.500.
Dreieinhalb?
Dreieinhalb,
so. Ja. Und ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil nämlich dieser Schuh... Also das Grunddesign war wohl von Ludwig Reiter, also
ja,
der sogenannte Sneaker, ein Turnschuh. Und dieser Pinselstrich war von einem Künstler, einem südafrikanischen Künstler von MacCready.
MacCready mit C. MacCready.
Ja.
MacCready. Und da sagte sie noch zu uns, weißt du, sie sagte doch noch zu uns, ja, und da kriegen sie aber dann auch eine extra Box und ein Zertifikat. Für Wahnsinn, die 3,5.
3 Mille für einen ganz normalen Halbschuh, nichts Besonderes, wie gesagt, gleich mal 19,90 €. Ja, als wir uns von dem Schock erholt hatten, sind wir dann noch zusammen in deinen Lieblingsshop hier in Köln gegangen, zu Replay.
Ja.
Weil kein Köln-Besuch bei dir ohne zumindest eine Jeans anprobiert zu haben.
Ja.
Und da war eine junge, sehr gut aussehende Verkäuferin, ich würde mal sagen 23, 24, volles Haar, Locken.
Die mit den Korkenzieherlocken, ne?
Ja, Wahnsinn.
Ein
Geschoss
ein
vor dem Herrn.
Engelsgesicht mit diesen Locken, ne?
So, und ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, aber sie meinte, versuchen Sie die Hose doch auch mal. So, schwarze Hose, ja, wunderbar, wunderbar, sitzt, ne? Sieht toll aus. Und ich schon die ganze Zeit, ey, verdammt, ey, was ist das für eine Granate, ne? Und sie reicht mir so ein Sweatshirt. Und ich ziehe dieses Sweatshirt an und sage natürlich so Fishing for Compliments. Ich wollte ja irgendwie so einen Draht zu ihr kriegen. Ich sah mich ja schon in irgendwelchen Down-Salben, ne, sie Worte ohne Zusammenhang stammeln.
Ja.
Ziehe ich dieses Shirt an und sage dann so Fishing for Compliments mäßig, mein Gott, ich bin ja viel zu alt dafür. Und sie sagt, nein, um Himmels Willen, Sie sind doch nicht zu alt dafür. Und jetzt hatte ich auch richtig Oberwasser.
Du hattest Zuhöhe.
Ja, ich habe die Geige gespielt. Und dann sagt sie, als ich so richtig mir sicher war, das Ding läuft, sagt sie, also wenn Sie mein Opa wären, ich wäre so stolz auf Sie. Ey, da hat die Olle mich da abgeduscht. Ey, ich hab die gehasst. Ich hab aus Wut habe ich den Pullover gekauft.
Ja. Übrigens, dieselbe bezaubernde Verkäuferin hat mich 4 Wochen später, als ich auch ein Hemd gekauft hatte, gesagt, also bei ihrem Vater sähe das genauso aus wie bei mir. Also mich hat sie auf jeden Fall auch schon in die Daddy-Ecke abgestempelt.
Ich hasse diese Frau.
Mein Tag war da gerettet, weil ich gedacht habe, sie ist nicht nur hübsch, sondern sie ist auch noch klug und fällt nicht auf so zwei Fliegenfänger wie uns rein. Aber herrlich, oder? Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen.
Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel.
Ja.
Die Liebe ist
ein wunderbarer Seite. Schlager, ne? Und da sind wir auch bei unserem Cliffhanger für die nächste Folge, denn wir werden uns nächste Woche...
Wo war ich?
Du warst bei dem 50 Jahre Deutsche Hitparade.
ZDF.
Moderiert
von Thomas Gottschalk.
Ich habe an dieser Veranstaltung teilgenommen in Offenburg. Schlager heißt ja auch immer gleich Liebe. Ja. Und was du da alles erlebt hast mit Tommy, mit so großen Stars wie Howard Carpendale.
Ja, der war wirklich toll. Marianne Rosenberg war da. Wenke Mühre war da. Bonnie Tyler
Nicole.
War da. Nicole war da.
Ein bisschen.
Heino war sogar da.
Ah, der Terminator der Liebe.
Jetzt muss ich mal überlegen, ob da auch Jüngere da waren.
Nein. Bitte verrat nicht zu viel. Das ist alles.
Daniel Gerard war sogar da.
Pater Fly, habe ich früher mal gedacht, aber er war gar nicht Pfarrer, sondern es ist
Butterfly. Ja, die Geschichte werde ich beim nächsten Mal erzählen.
Ja. Unbedingt.
Und eine Geschichte, die wir heute auch nicht geschafft haben, die ich aber jetzt beim nächsten Mal dann erzählen werde.
Ja.
Der nasse Schlüpfer in der Innentasche meines Sackos.
Oh, ich werde schon wieder verrückt. Das ist doch alles zu schön. Sehnsucht nach Reden. Schreibt uns bitte an mail@zärtliche-cousine.de. Wir wünschen euch zauberhafte 14 Tage voller Liebe. Oh,
und da kann ich nur F.J. Fitzgerald zitieren. Liebe ist ein Traum, den man zu zweit träumt.
Oh, der hat auch lange kein gutes Album mehr gemacht.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.